Deutschlandfunk Börse.
Die Auftragsbücher der Industrie in Deutschland sind nicht nur voll, sie sind so prall gefüllt wie noch nie zuvor, soweit das bisher in dieser Form erfasst wurde, so heute das Statistische Bundesamt. Wie reagieren die Anleger an der Börse auf diese ja gut klingende Nachricht? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Claudia Werl in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main zum Blick auf das Finanzmarktgeschehen bisher. Was also, Frau Werle, haben die Anleger mit dieser Meldung anfangen können?
Eigentlich ist das ja wirklich eine gute Nachricht, aber man muss eben auch sehen, dass viele Unternehmen derzeit Probleme haben, die vielen Aufträge zügig abarbeiten zu können. Es gibt ja immer noch Schwierigkeiten bei den Lieferketten. Material ist teilweise knapp oder schwer zu beschaffen. Oft fehlen auch genügend Fachkräfte. Und wenn die Preise immer weiter steigen, denkt der ein oder andere darüber nach, weniger zu bestellen. Also es kommt möglicherweise nicht mehr so viel nach. Der DAX jedenfalls, der ist mit einem Plus in den neuen Handelstag gestartet. Jetzt steht er leicht im Minus bei 12.742 Punkten.
Nicht nur aus Großbritannien gab es heute neue Inflationszahlen. Heute gab es auch die endgültigen Daten zur Entwicklung der Inflation in der Eurozone im September. Hat darauf der Euro reagiert?
In Großbritannien, da klettert die Inflation auf ein 40-Jahres-Hoch. In der Eurozone hat sich die Teuerung im September auf hohem Niveau beschleunigt, hat mit 9,9% einen neuen Rekordwert erreicht. Ja, der Euro, wenig verwunderlich, ergibt nach, wird mit 97,69 Cent gehandelt.
Bleiben wir bei den Währungen. Die japanische Währung verliert erheblich an Wert gegenüber dem US-Dollar. Wo steht denn der Yen aktuell?
Ja, zuletzt war der Yen mit 149 zu einem Dollar auf ein 32-Jahres-Tief gerutscht. Kurz vor der Sendung habe ich mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock darüber gesprochen. Warum die japanische Währung so unter Druck ist, wollte ich von ihm wissen. Hier ist seine Antwort.
Das liegt vor allem an der gewaltigen Zinsdifferenz. In Amerika sind ja die langfristigen Zinsen für Staatsanleihen jetzt wieder bei 4%. Und die Bank of Japan, die japanische Zentralbank, hält die 10-jährigen Zinsen bei nahe Null. Und alleine dieser Zinsabstand lockt halt sehr viel Geld in die Vereinigten Staaten. Und dann steigt die Währung gegenüber dem Yen.
Was hat das für Auswirkungen für Japan?
Na, das hat die Auswirkung, dass zwar japanische Produkte im Ausland billiger werden und das greift der japanischen Exportindustrie so ein bisschen unter die Arme, wobei man das relativieren muss, weil inzwischen auch sehr viele japanische Unternehmen ja genau aus diesem Grund im Ausland fertigen lassen und der Effekt damit verpufft. Aber vor allen Dingen auch muss Japan alles, was im Ausland gekauft wird, unter anderem auch Energie, teurer bezahlen. Und das heißt natürlich, dass auch die Kaufkraft der japanischen Verbraucher geschwächt wird.
Warum hält die Notenbank trotzdem an ihrer Nullzinspolitik fest?
Das sagt Kuroda, auch der Zentralbankchef, und seine Kolleginnen und Kollegen ja immer wieder, dass man im Grunde erwartet, dass die Inflation nur vorübergehend ist und sich spätestens in der ersten Jahreshälfte 2023 wieder Richtung 2% bewegen wird und dass man deshalb überhaupt keine Veranlassung habe, jetzt etwas zu tun. Also im Prinzip ist die Bank of Japan von ihrem Narrativ so ein bisschen so unterwegs wie die Europäische Zentralbank und die amerikanische Fed vor etwa einem Jahr.
Trotzdem scheint man ja nervös zu werden. Ein Konjunkturprogramm von Seiten der Regierung soll es jetzt richten. Wie realistisch ist das?
Naja, da ist man ja auch ein bisschen eingeschränkt, weil die Verschuldung des japanischen Staates schon sehr, sehr hoch ist. Viel, viel höher als in Amerika und viel höher auch als in Europa, bei etwa 240% des Bruttoinlandsprodukts. Und damit sind natürlich die Möglichkeiten, viel Geld auszugeben seitens des Staates deutlich eingeschränkt. Also man wird sich hier mit etwas knapperen Konjunkturprogrammen als in der Vergangenheit behelfen müssen.
Wie ist es denn um Japans Wirtschaft bestellt?
Na, insgesamt wissen wir, dass Japan eine stark alternde Volkswirtschaft ist und damit natürlich die wichtigste Komponente in der Wachstumskraft eines Landes verliert. Und wenn es weniger Menschen werden, muss man das ersetzen durch Migration. Das tut Japan ganz gezielt nicht. Japan ist kein Einwanderungsland, sondern man tut es eventuell durch Technologie. Und bisher hält Japan relativ gut mit, aber die Wachstumsaussichten für das Land sind vor dem Hintergrund auch der genannten Probleme, Stichwort hohe Staatsverschuldung etc., nicht großartig. Viel hängt an der technologischen Führerschaft und an deren Weiterentwicklung, also letzten Endes an den Möglichkeiten, innovativ sich weiterzuentwickeln.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Die technische Qualität bitte ich zu entschuldigen. Von Martin Lück wollte ich noch kurz wissen, wo das Land, also wo Japan in ein paar Jahren stehen wird. Das hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab, sagt er aber auch von der geopolitischen Entwicklung. Japan macht ja auch Geschäfte mit China und ob der Spagat gelingen wird, das ist dann die Frage.
Ja, soweit also eine Einordnung zur Yen-Schwäche und der Wirtschaftslage in Japan. Kommen wir, Frau Werde, zurück zum heimischen Markt. Da fehlt uns ja noch der Blick auf Staatsanleihen und auf Gold.
Die Umlaufrendite von 2,24 auf 2,26% gestiegen. Gold ist deutlich billiger geworden. Die Feinunze kostet $1,632,79.
Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hatte ja schon von einem starken ersten Halbjahr berichten können. Und heute zeigte sich auch im dritten Quartal, lief es aus Sicht des Unternehmens gut. Teilen die Anleger diese Ansicht?
Nein, die Aktien brechen um 15% ein. Die guten Geschäfte im ersten Halbjahr hängen mit der Corona-Pandemie zusammen. Die Umsätze sind deutlich gestiegen. Es waren günstige Umstände. Es war sowas wie eine Sonderkonjunktur. Und in Zukunft wird es wohl nicht mehr so rasant nach oben gehen.
Nach Börsenschluss an der Wall Street hat der Streamingdienst Netflix einen neuen Quartalsbericht vorgelegt, der in der Chefetage mit Erleichterung aufgenommen wurde. Wie erwähnt, machen wir, Frau Werle, eine kurze Pause und hören zunächst Katharina Wilhelm zu, was denn der Grund für die Erleichterung war.
Der Streaming-Service Netflix hat den Abwärtstrend bei den Nutzern offenbar stoppen können. Wie die Geschäftsleitung bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen mitteilte, ist die Zahl der Abonnenten im letzten Quartal um rund 2,4 Millionen gestiegen. Das ist mehr, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie legte nachbörslich um rund 10% zu. Grund für den positiven Trend sind offenbar Serien wie die Horrorshow Stranger Things, die Rekordabrufzahlen hatte, oder die Thriller-Serie Dahmer, die sich um eine echte Mordserie in den USA dreht. Die zusätzlichen Abos sind für die Plattform eine gute Nachricht, nachdem Netflix in der ersten Hälfte des Jahres 1,2 Millionen Kunden verloren hatte und Beobachter einen Abwärtstrend befürchteten. Zudem kommt die extrem starke Konkurrenz von diversen Streaming-Anbietern in den USA, allen voran Disney+. Disneys eigener Streamingdienst hat zuletzt stark zugelegt und ist nun weltweit an dritter Stelle hinter Netflix und Amazon Prime Video. Deswegen kürzte Netflix zuletzt Projekte und auch Jobs ein, um Geld zu sparen. Gleichzeitig wird es neue Bezahlmodelle geben, wie ein werbefinanziertes Abo, das in Deutschland beispielsweise ab Anfang November starten soll.
Soweit Katharina Wilhelm über Netflix und die steigende Zahl neuer Abonnenten. Und damit wieder zurück zu Ihnen, Frau Werle. Wie wird denn diese Entwicklung auf dem Börsenparkett diskutiert?
Steigende Abonnentenzahlen, das kommt hier an der Börse wirklich gut an, zumal ja die Konkurrenz größer wird, und das in mehrfacher Hinsicht. Die Angebote nehmen zu, es gibt aber auch immer mehr Mitspieler in diesem Bereich. Aktien von Netflix jedenfalls 14% im Plus.
Ebenfalls von gestern Abend bereits stammt die Meldung, dass die US-Fluggesellschaft United Airlines im Sommer zweistellig beim Umsatz zulegen konnte. Färbt er da was ab auf die Lufthansa?
Ja, die Aktien der Lufthansa 2% im Plus. Viele Menschen wollen einfach wieder in den Urlaub fliegen. Davon berichten viele Fluggesellschaften, auch die Lufthansa, auch die Geschäftsreisen nehmen wieder zu. Und das kommt den Fluggesellschaften zugute.
Und an der Börse in Kopenhagen, da sackten heute die Aktienkurse von dänischen Brauereien ab. Warum? Und haben wir eigentlich als selbsternanntes Land der Biertrinker auch Brauereien an der Börse?
Es gibt riesige Brauereikonzerne, die auch an der Börse gelistet sind. Heineken etwa gehört dazu oder Carlsberg. Die Aktien heute Vormittag im Minus. Und was die dänischen Brauereien betrifft, das hängt mit einer Prognosesenkung zusammen. Deswegen stürzen die Aktien bis 10% oder teilweise sogar über mehr als 10% nach unten.